Ich habe mich ja direkt gefreut, Barbie, als ich gesehen habe, dass das Hackfleischsößchen tatsächlich schon direkt zum ersten Mal in den Gaumen deiner Freundinnen gelandet ist. Ich habe gesehen bei Strifey. Strifey hat eine Story gepostet mit so Weihnachten ohne Hackfleischsößchen. Also quasi ist kein richtiges Weihnachten. Also the season is on.
Yes. Wir hatten gestern Abend kleine private Wahlfamilien-Weihnachtsfeier quasi bei Ricardo in der neuen schönen Wohnung. Und wir hatten lange überlegt, ob wir auch einen Vogel kaufen und so. Und dann hat sich das aber alles als sehr kompliziert rausgestellt. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, soll ich Hackfleischsüßchen machen? Und dann waren wir uns einig, dass das eine gute Idee ist.
Kannten die das alle schon?
Die Wildemann kannte das schon, die anderen nicht.
Okay, gut.
Aber die waren alle begeistert tatsächlich. Ja. Also ja, haben wir gemacht, kam gut an.
Ja. Und damit bist du jetzt offiziell in Weihnachtsstimmung auch, oder?
Ich muss sagen, tatsächlich bin ich dieses Jahr so ein bisschen mehr jetzt, habe ich gemerkt. Also die letzten Jahre hatte ich das ja so gar nicht, aber dieses Jahr war so ein, ich hatte auch so ein bisschen Kohle auf dem Konto, ich konnte irgendwie mehr Geschenke kaufen, was mich die letzten Jahre auch nicht so konnte. Mhm. Und dieses Jahr konnte ich, und das bringt mich eher so in Weihnachtsstimmung, merke ich, dass ich so Geschenke mache.
Konsum. Also naja, es ist ja der Geisterweihnacht auch, der kapitalistischen Weihnacht auf alle Fälle.
Es ist auf jeden Fall
kaufen, schenken.
Die Option eben, ne? Leuten eine Freude machen zu können mit kleinen Sachen. Ich habe jetzt auch keine Riesensachen gemacht, aber trotzdem so, ne, mir sind die Hände nicht komplett gebunden, sondern ich kann jetzt ein bisschen was machen. Und das bringt mich in Weihnachtsstimmung, habe ich
gemacht. Ja, weil Schatz, die Playstation, die du so gewünscht hast.
Genau. Ja, nee, und bei dir bist du?
Ich bin in Weihnachtsstimmung. Nee, eigentlich, ach, ich weiß es noch nicht so genau. Ich bin ja immer noch ein bisschen, ich bin geplagt vom Jetlag. Der ein oder andere mag es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, aber ich war ja in New York gewesen. Und ich bin tatsächlich auch so ein bisschen so dahin, weil ich so dachte, komm, ich will meine so Vorweihnachts-Fantasy New York, so Vorweihnachtszeit einmal
irgendwie. Rockefeller Center und so.
So nämlich, genau, da stand ich dann auch mit irgendwie 1 Million Menschen. Dachte auch an einem Abend mit einer Freundin von mir, die auch gerade in der Stadt war, als ich da war, dachte ich ist doch eine coole Idee, lass da doch zusammen hingehen, wenn dieser Baum angemacht wird. Wie schwer soll es sein, wenn wir dann eine halbe Stunde, bevor es losgeht, da einmal hingehen? Das war wirklich so unnötig. Süß. Und dann bin ich wieder auf mein Zimmerchen spaziert und habe mir die Show dann einfach im Fernsehen angeguckt, weil ich so dachte, das wird jetzt da hier ins ganze Land einmal irgendwie übertragen. Ja, und ansonsten war das so, dass ich bei einer großen Kaffeekette habe ich alle Weihnachtskaffees einmal irgendwie ausprobiert, die es irgendwie so gibt und so. Es war wirklich sehr, sehr schlimm. Da war irgendwie das ein oder andere Getränk mit dabei, wo ich danach dachte, so jetzt noch ein Liter Wasser hinterher trinken. Und dann ist der Durst auf ein bisschen gestillt von dieser klebrigen Plörre oder so.
Süß machen die ja gerne, ne? Die Amis, muss man ja sagen, wie es ist. Ja.
Aber das war wirklich, das war einfach nur, es war einfach nur schön. Ich weiß gar nicht, wo ich da starten, wo ich irgendwie.
Wir fangen, also klassischerweise würde man jetzt anfangen, also ne, wenn meine Familie früher, wenn die verreist sind, war es immer so, okay, ich komme aus einer Zeit, wo man so Dia-Projektoren zu Hause hinter der Couch verschanzt hatte. Ey,
ich glaube, das haben meine Eltern nie gemacht.
Also, bei uns war das Pflicht und es war. Also ne, es ist genauso aufregend, wie man sich das vorstellt. Und wurden so alte, staubige Diakästen rausgeholt und dann so die Hochzeit der Nachbarn von vor 20 Jahren. Alle so in so trostlosem Schlammbraun mit so sehr hochtopierten Haaren. Und ne, nur Leute, die man nicht kennt, das ist die Tante Hedwig. Und du denkst dir so, kenne ich, voll spannend. So sieht die von hinten aus, toll. Ja. Und da wäre dann klassischerweise, also wenn der Dia-Projekt da rausgeholt worden ist und es ging um eine Reise, dann war immer so die ersten 10 Minuten waren nur so Fotos von Gepäck. Also, ja. Da sind unsere Koffer von vorne, von hinten. Da stehen sie auf dem Band. Ja, das wäre schön, wenn du da nicht anfängst.
Ja, ist auch in Ordnung.
Das bin ich am Flughafen.
Hier bin ich gerade, hier sitze ich im Flugzeug und freue mich darauf. Gleich.
Hier esse ich einen kleinen Snack. Es gab Tomatensaft, total spannend. Ja, maybe not that.
Ja, okay, es ist in Ordnung. Aber ich muss gerade trotzdem einmal kurz überlegen, ob das meine Eltern jemals gemacht haben, so ein Dia-Abend mit deren bekannten Paaren oder so, keine Ahnung.
Ja.
Weil es sind ja meistens, es waren ja selten Einzelpersonen zu Gast. Es waren ja immer die Pärchen, die irgendwie dann irgendwie vorbeigeschneit sind oder so. Aber ich glaube, das ist ein Teil, der nie so wirklich da war. Aber ich glaube, meine Eltern sind auch nie so richtig verreist. Also da bin ich schon so ein bisschen die Ausnahme dann vielleicht ein bisschen mehr in der Familie, jetzt gerade jedenfalls. Also meine Tante hat dann ja irgendwann in den USA gewohnt auch. Tut es jetzt ja auch nicht mehr. Also die hatte dann vielleicht noch Fotos. Und ich weiß, wir hatten Fotoalben. Also als meine Zwillingsschwester dann irgendwann das erste Mal meine Tante besucht hat, als mein Bruder dann das erste Mal da war und als ich dann irgendwann da war, Also von daher, da weiß ich noch, okay, da haben wir dann Fotos angeguckt, um zu gucken, oh mein Gott, so sieht das aus im hier Disney World oder keine Ahnung, was
aber das ist. Aber so Fotoalben fand ich auch nicht so doof. Ich weiß nicht, was das war mit diesem Dia-Projektor, aber das war so mit Langeweile schon behaftet, diese Vorstellung. Dann wurde das ja auch immer so abgedunkelt und dann wurde dieses Ding dahingestellt und dann surrte der immer so und dann immer so klick, klick, ah nee, geh nochmal zurück, ah nee, das sind jetzt zwei, ah blöd. Also es war einfach nicht das Happening, glaube ich, wie sie, von dem sie gedacht haben, dass es das ist.
Ja, okay, gut, okay, dann stehe ich jetzt nur so ein bisschen unter Pressure, hier raus jetzt ein Happening zu machen, meinst du? Ich würde es probieren.
Yes.
Okay, also, ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich habe unterschiedliche Segmente, die ich da einmal die ich irgendwie so ein bisschen habe. Obwohl, Barbie, jetzt fühle ich mich auch gerade so, als soll ich jetzt so, jetzt erzähl mal, nee, ist cool, genau. Simon, genau, er ist Podcaster, wie gesagt, Geschichten erzählen liegt ihm wahnsinnig gut und jetzt sitze ich hier gleich wieder so und fang quasi wieder an zu schwitzen. Also ich kann dir erstmal sagen, was mir besonders gut gefallen hat, waren natürlich die Broadway-Shows. Ich bin jetzt offiziell am Broadway gay.
Okay.
Also ich kann die ganzen Lieder noch nicht so ganz mitsingen, außer bei Wicked dann vielleicht. Aber da war das wirklich so, ey, ich saß da, ich habe ja jeden Tag geweint. Ja. Ich habe ja jeden Tag geweint, weil ich nicht fassen konnte, was ich gerade alles erleben darf.
Ja.
Oder auch sonst irgendwie erlebe und dass ich da alleine durch die Gegend geturnt bin. Und klar, ich hatte da noch eine Freundin da, Valentina, die mir dann noch das Nachtleben gezeigt hat. Und davon bin ich auch irgendwie völlig, völlig hin und weg, weil ich auf einmal so das lesbische New York quasi als erstes kennengelernt habe und ich einfach so wirklich auch da für mich festgestellt habe, ich bin für die Lesben.
Of course. Also
würde das L nicht jetzt schon auf der 1 stehen, ich würde dafür kämpfen, ich würde dafür auf die Straße gehen, ich würde sagen, das geht nicht, Lesben auf die 1, sowieso immer die ganze Zeit, weil ich schon alleine durch Sarah Hartgens, liebste Grüße, schön, dass sie mal wieder hier erwähnt wird.
Wir haben jetzt bestimmt 2 Folgen nicht über Sarah gesprochen, das geht nicht.
Ja, deshalb ist es gut, dass wir das jetzt machen, weil Sarah mir schon vorher quasi so ein bisschen so Orte gesagt hat, weil ich war so, okay, wo kann ich hingehen? Ich möchte gerne mal irgendwie was trinken gehen oder so, wohin? Und dann hat sie mir so eine Liste gemacht und war so, okay, wenn du in Manhattan bist, dann geh doch mal ins Cubby Hole zum Beispiel und so. Und dann war ich da an diesen ganzen
Geh mal ins Biberloch.
Genau.
Da sind wir gerne.
Mach das mal. Und das war so an
meinem. Geh mal in die Katze.
An meinem
die
ersten Abend.
Die feuchte Katze.
Als ich da war ich so, okay, so, ich gehe jetzt aus. Also um auch gar nicht irgendwie auf einmal in so eine komische Situation zu kommen, so, ach nee, ach, ich schlaf nur und ach, ich gehe kurz in den Supermarkt und dann bleibe ich auf dem Hotelzimmer und gucke irgendwie, ich schmeiß den Fernseher an, sondern ich war so, nee, sofort raus. Und das Gute war auch, dass das irgendwie so, also, keine Ahnung, mir haben Leute vorher schon gesagt, New York alleine macht total Sinn, weil man sich da einfach so treiben lassen kann. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, weil Sehenswürdigkeiten und sowas kannte ich jetzt alle schon und jetzt wollte ich halt die anderen... was anderen. Die etwas anderen Sehenswürdigkeiten sehen.
Mein absoluter Cringe.
Ja.
Also
das Sache, etwas andere, die etwas andere Dragshow oder
es
so.
Gibt doch dieses Ding, ne, man fragt sich, wann man in der Beziehung den Ick bekommt. Er hatte das ein einziges Mal beim Typen, dass der wirklich, der hat bei meiner Mutter auf einer Party ein Gästebuch geschrieben, vielen Dank für die etwas andere Geburtstagsparty in so Anführungsstrichen und ich war so, okay, it's over.
Ja.
I can't.
Genau, ja.
Das einmal und eine Diddle-Karte einmal war auch so, Ick, kann ich nicht.
Ja, das ist Diddle, auch ganz gut. Ja.
Bin ich raus. Nee. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Nein, das ist in Ordnung, aber das ist ja so wie der etwas andere Friseur oder so, weißt du, wo man einfach mal der etwas andere Bäcker. Ja. Oder so. Also immer so, genau. Und deshalb wollte ich so...
Das ja, ich das etwas andere
Weihnachten. Wollte ich da einmal kurz ein bisschen unterwegs sein.
Ja.
Und dann bin ich quasi da schon einmal in genau in die Lesbenbar gestolpert und habe da dann aber auch gemerkt, dass es erstmal schwer ist, Anschluss zu finden.
Mhm.
So, und dann war ich da einmal kurz, dann habe ich nicht so richtig den Anschluss gefunden, den ich wollte.
Mhm.
Und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich hier aber schon ein paar Drinks vielleicht... getrunken, aber dann so, komm los, jetzt gehe ich hier.
Hat
in
es dich sozial kompatibel
gesippelt? Naja, schlimm, aber ist so. Warum soll ich lügen? Also ich war jetzt nicht hackedicht so, aber es war schon so.
Ist ja eigentlich wieder heulend zu irgendwelchen Männern gegangen, bist und gesagt hast,
ich bin von Berlin nach New York geflogen, nur für dich. Nee, ich bin dann weiter in so andere Bars, die da ums Eck waren und ich mag das einfach nicht. Das hatte ich schon mal, als ich irgendwie drüben war, wie man so schön sagt, wenn da Burger und Pommes serviert werden. Also ich finde das einfach irgendwie so ein bisschen, das ist, also ich mag das lieber, wenn das einfach nur Bars sind, wo es Getränke gibt, aber wenn da auf
stehst
einmal...
Stehst du auf klare Trennung.
Ja, und dann stehen da auf einmal irgendwie, dann sitzen die Leute da und essen Burger und Pommes, dann ist das immer schon so, als wenn man zum Abendessen verabredet. Und ich habe dann so gemerkt, so, ah, okay, dann war ich irgendwo und da waren auch alle nur schon so in Gruppen und da ist dann der Vibe nicht so, dass ich denke, ah, hier will ich jetzt gerade alleine sein. Und Papi, dann bin ich ins Stonewall Inn gegangen, weil ich dachte, wenn ich da jetzt einmal hier bin, dann gehe ich aber dahin, wo es alles gestartet ist. Weil ich auch einfach nochmal so diese Vorstellung davon, also du stehst dann so davor und denkst so, das hat das alles losgetreten heute. Also was dann ja auch so, dann so, ist halt einfach ein bisschen absurd. Und dann bin ich da reingegangen und dachte wirklich nur, Trash. Also ich war da drin und war so.
Was passiert in der Busche?
Ja, es war wie in der Busche. Ich habe dir ja sofort eine Nachricht geschrieben. Ja. Und war so, Barbie, ich bin gerade Stonewall, ich muss sagen, keine Ahnung, irgendwie, hier werden nur noch T-Shirts verkauft, die Leute sind hier irgendwie so, hier wird irgendwie Billard gespielt und irgendwie ist hier überhaupt gar keine Stimmung. Ich weiß jetzt gerade auch nicht so richtig. Und die Leute, die hier sind, fand ich dann auch irgendwie nicht so cool. Also es war, und aber dann auch wieder ich, wenn ich alleine unterwegs bin, dann denke ich, warum spricht mich keiner an? Warum sind nicht schon 5 Leute hier, die einmal kurz irgendwie Guten Tag sagen oder so? Warum sind die nicht kommunikativ jetzt hier gerade mit mir? Und das hatte ich auch schon, keine Ahnung, das hatte ich mal, als ich damals, gab es in Berlin, es gab einen großen queeren Club, SCHWOZ, Sputz, Schwules Zentrum, so die Abkürzung dafür. Da war ich auch einmal irgendwann alleine, da bin ich auch eine halbe Stunde gegangen, weil ich wirklich dachte, Simon, was machst du hier? Also damit war dann quasi meine erste Nacht dann auch so ein bisschen durch und dann habe ich Valentina getroffen, die ich noch gar nicht so richtig doll aus Berlin eigentlich so kannte. Also Valentina ist so ein Gen Z Party Girl und die hat mich und
die ist auf ihrer Business Card.
Ja,
Gen Z Party Girl.
Sollte auf alle Fälle, denn sie lebt gerade tatsächlich da. Also wenn ich sage, oh, ich lebe gerade in New York für irgendwie 1,5 Wochen oder sonst irgendwas, ist es bei ihr so, okay, sie lebt da gerade. Und die hat mich dann halt nochmal richtig mitgenommen und eben dann einfach zu den ganzen Lesben, also zu den Partys, hat mir Freundinnen vorgestellt. Und die habe ich dann eben auch irgendwann, also erstmal war ich total beeindruckt davon, wie viele lesbische Partys, Orte, also Bars auch einfach es gibt, wenn ich dann immer so an Berlin denke oder keine Ahnung, so an die Lesben, die ich kenne, die dann irgendwie sagen, genau, alle 2 Monate ist folgende Party oder ja, es gibt halt so eine Bar oder vielleicht 2, wenn du irgendwie Glück hast, wo du irgendwie so hingehen kannst. Und da ist es einfach so, nee, okay, wir gehen hierhin. Also es ist ja einfach alles so riesig. Und die haben mir dann auch gesagt, weil ich war so, no offense, also auch wenn ich sage, es war trashig im
Stonewall Inn.
Genau, dann ist es natürlich ein für meinen, weil ich dachte, ich habe ja
man
auch
hat
eine Fantasie.
Große Ansprüche, ne?
Ja.
An den Laden. Man denkt, da ist so viel Historisches, hängt damit dran. Man möchte, dass
und
man
da wird auch jemand stehen. Das. Genau, man kommt rein und dann wird da schon politisch. Ist das so aufgeladen immer noch alles? Aber ist er gar nicht.
Ja.
Ist er gar nicht. Warum nicht? Warum stehen da Leute und sagen, ach, den Hoodie da vorne, welchen Größen habt ihr den? Ja, genau, den will ich dann gerne nochmal da und da mitnehmen. Und deshalb, und auch weil ich die Leute so ein bisschen, also die Typen, so ein bisschen langweilig Normcore. Ich weiß gar nicht, also ich fand's so krass, weil das ist auch sowas, was ich so aus New York für mich mitgenommen habe. Es gibt so die so super cool sind, ganz ganz viele, und das ist auch nicht, da ist keinerlei Unsicherheit, und dann sind die Leute, die so die so gar nichts ausstrahlen, so richtig. So, weißt du, also es gibt gar nichts so dazwischen. So wo ich sagen würde, so ich würde so dazwischen gehören. Ich bin jetzt nicht super cool und exzentrisch, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie boring oder sonst irgendwas. Ich glaube, dadurch bin ich dann schon so ein bisschen so als Europäer dann vielleicht doch ein bisschen mehr aufgefallen oder so. Aber ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie auf irgendeinen Scheffel stellen. Auf alle Fälle haben die mir dann die coolen Bars und Clubs dann quasi irgendwie gesagt. Und dann bin ich an einem Abend nach Brooklyn und war erst in so einer Bar, die schon tatsächlich ganz cool war, wo ich auf einmal irgendwie Daniel geschrieben habe, oh mein Gott, Daniel, hier, alle haben Mustache. Und dann hat er gesagt, Simon, hier auch. So, und ich einfach nur so dachte, so, was soll das denn jetzt?
I mean, hello.
Ja, genau, so wie du. Aber das war wirklich krass, weil die sahen alle aus wie gerade irgendwie so aus den 80ern. Oder? Irgendwie so ein bisschen. Ja, und auch so ein bisschen so. Und dann bin ich ins, das schreibt ihr euch mal alles schön auf, wenn ihr mal irgendwann Richtung New York tingelt oder so, ins Animal, was eine Bar ist, aber auch ein Club, weil da eine große Tanzfläche ist. Und Barbie, ich fand das so krass, weil das war wie im Film.
Ja.
Das war wie im Film. Weil auf der einen, also das war aber vorher schon so, also es war wahnsinnig schwul, also das war eigentlich ein Ort, wo mir gesagt worden ist, okay, hier sind die Gays und die Dolls. Und es war wirklich...
Dolls sind die Transfrauen.
Genau, und
die das nicht wissen.
Das war so, ich fand's wirklich, also ich saß da dann irgendwann so am Tresen Und dann sitze ich da gerade so und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich mir ein bisschen Mut angetrunken, weil da war ich dann irgendwann auch alleine und da war ich so, ach scheiße, ach das ist jetzt eigentlich ein Ort, hier müsste ich jetzt eigentlich, wenn ich was erleben möchte, dann wäre das jetzt quasi hier so. Und dann hat es aber ja, da war der Vibe irgendwie, keine Ahnung, ich war da habe ich gemerkt, so, okay, ich kann alleine unterwegs sein, ich habe auch kein Problem damit, an einer Bar irgendwo so zu sitzen, aber in einem Club der Creep zu sein, der an einer Bar sitzt die ganze Zeit und Leute anglotzt, ja, darauf habe ich jetzt keine Lust.
Ja.
So. Und dann saß neben mir dann eben ein Girl und war dann eben, hat gerade einen Drink bestellt und
A doll.
So. Yeah. Und dann habe ich sie so angeguckt und war natürlich, wie, aber das bin ich dann auch in den USA, Smalltalking, natürlich war ich so sofort, ich liebe das. Yeah. Ich bin dann sofort mit dabei und sage, oh my God, you look amazing, bla bla bla. Und sie war so, oh my God, sweetie, bla. Und also wir waren dann so richtig lustig miteinander und dann sagt der Barkeeper so eben das, was ihr Getränk kostet.
Yeah.
Und sie guckt mich so an. Und ich habe das überhaupt gar nicht gecheckt, weil der Barkeeper guckt mich an, guckt sie an und sagt, I got you.
Und zu ihr?
Ja, zu ihr. Und dann war ich so, ach so.
Okay, sie hat gedacht, du lädst sie ein.
Ja, und danach dachte ich aber auch, Barbie, so, das macht natürlich total Sinn an einem Ort oder in einer Stadt oder in einer Gesellschaft, wo wir vielleicht sagen, wir alle kaufen uns die T-Shirts, wo drauf steht, protect the dolls. So, und sagen, hier, wir müssen da immer drauf achten. Und so. Also so, das ist dann ja auch so ein bisschen so, wenn die der Kern der Party vielleicht dann auch in dem Moment sind, vielleicht habe ich es auch total falsch, vielleicht interpretiere ich das auch total falsch, aber in meinem Kopf war das dann auch so logisch sozusagen so, hey, ja gut, also das ist ja jetzt nicht, also warum soll ich dann nicht einen Drink, also vielleicht ist das hier
I mean,
so wie Chip Culture oder so, vielleicht ist das dann Common Sense, das
nein.
So zu, nee, also, okay. Ich weiß es nicht. Also ich dachte da in dem Moment,
ich habe mich auf alle Fälle ein bisschen... Das Protect the Dolls im Alltag heißt, dass man den Dolls einfach ungefragt über die Drinks spendieren muss.
Ja, und immer sagt, halt stopp, das kaufe ich dir jetzt ja aber. Hallo, bist du, kurze Frage, genau, übergriffig. Genau. Doll, Fragezeichen, wird dein Einkauf, den würde ich dir gerne übernehmen. Das wird schon alles teuer sein mit Healthcare und so. Ich weiß, in den USA, so und so und so. Aber ich habe das so für den...
Aber
für
vorher
den,
erst noch Fragen.
Ja, genau.
Überhaupt nicht übergriffig.
Wie sieht's finanziell gerade aus? Brauchst du meine Hilfe? Nein, ich frage nicht. Ich kaufe dir das. Eine Playstation brauchst du? Kaufe ich dir. Nein, also so natürlich nicht. Aber ich dachte danach trotzdem so ein, ja, also ich kann doch nicht mit einem T-Shirt rumlaufen und dann aber in dem Moment vielleicht den Raum nicht lesen.
Nicht die Drinks bezahlen.
Nee, nein, aber was heißt jetzt die Drinks? Also, aber weißt du, was ich meine trotzdem so ein
sure,
bisschen?
Sure.
Also das ist ja, ja, weil natürlich ist es ja auch übergriffig, uns sich darüber zu stellen und sagen, oh, sie braucht meine Hilfe auch für den Ei, für das Glas Alkohol, was sie gerade hat. Hier, bitte schön, piep, einmal kurz dir das bezahlen oder so. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht war ich da auch einfach nur, ich war überfordert, aber auch einfach nur.
Also ich verstehe das natürlich, aber ich glaube nicht, dass das, also zumindest nicht, mein letztes Mal in New York ist auch schon eine Weile her, vielleicht ist das mittlerweile so, aber ich glaube nicht, dass das die...
Ja, ja, die große Erwartung Usus ist, dass man da ist, irgendwo hingeht.
Man da irgendwie als,
ja,
dass man
aber die, ich habe da, vielleicht liegt es auch einfach ein bisschen daran, dass ich da auf einmal so gemerkt habe, ah, hier sind die coolen Leute, hier ist das, was ich mir so ausgemalt habe, wo ich so dachte, so, ach krass, ja, wenn ich da mal irgendwie so lande, so ein bisschen im Nightlife, wo alles cool ist und keine Ahnung, und ich dann da aber immer nur die ganze Zeit da irgendwie so sitze, Leute angucke und dann wieder mein Maul nicht aufkriege. Ja, nur Zaungast.
Na, das geht, nein.
Jetzt bin ich für die Community nach New York geflogen und die Community hat einen Scheiß getan für mich. Nein, das stimmt nicht. Die Lesben waren ja da.
Die Lesben
also,
waren.
Also, so, und ja. Das muss ich dann wieder sagen. So, mit denen war ich dann ja irgendwie so unterwegs. Aber es war trotzdem so dieses Ausgehen. Fand ich irgendwie stark, dass ich das gemacht habe. Und auch das war dann wieder was, weshalb ich dann geweint habe, so dann irgendwann wieder, weil ich dachte, oh mein Gott, was
ist das? Wir sind echt so Heulsusen geworden. Was ist halt jetzt los?
Ja, das ist wirklich krass. Aber ich denke immer, das ist Therapieerfolg.
Ja, ja, ist
so,
es auch.
So,
ist
nah, es. So nah bei seinen Gefühlen zu sein.
100%.
Und das auch alles fühlen zu können, ja auch erstmal. Also, weil ich hatte nur einen Tag, wo ich so richtig sauer war. Das war der Tag nach der Party, wo ich ein bisschen Hangover war.
Ja.
Und dann war ich draußen unterwegs. Und dann war ich so richtig so... Oh, warum habe ich so schlechte Laune jetzt gerade? Und dann war so, ja, weil ich jetzt schon wieder entscheiden muss, was ich heute mache, wo ich was essen gehe. Was so. Und das war der einzige Tag, an dem ich einmal kurz ein bisschen überfordert war und wo ich dann aber auch dachte, und auch das dann Therapie-Ding, wo ich so war, lass es zu. Das ist jetzt so.
Ja, ja.
Das ist einfach so. Und dann weißt du, okay, was will ich jetzt? Ich will nicht mehr rausgehen. Ich will jetzt hier mich einmümmeln. Ich will mir irgendein scheiß Essen irgendwie mitnehmen auf mein Zimmer und ich will den Fernseher anmachen und dann wieder aus dem Fenster gucken und das Treiben sehen. Aber ich will jetzt nicht denken, oh, ich muss jetzt nochmal raus. Aber dieses Weinen jeden Tag. So, ich habe so vor allen Dingen meiner Freundin Katrin, weil wir so einen Austausch haben, per WhatsApp einfach jeden Tag, also über alles so, ne? Wir sind so richtig eng miteinander und das ist einfach so ein immer nur einlabern, was man gerade macht, wie es gerade ist. Und da habe ich wirklich jeden Tag, habe ich immer gesagt, krass, ich bin so glücklich gerade. Und es ist so absurd, das immer wieder zu sagen, weil ich dann immer so Angst habe, ich bin gerade so ESO oder sonst irgendwas. Weil ich habe damals mit Therapie angefangen und dann, als sie mich gefragt hat, also meine Therapeutin hat mich gefragt, was wünschen Sie sich von dieser Therapie? Und dann war ich so, ja, ich könnte jetzt sagen, eine Beziehung dann irgendwann, dass das dann vielleicht irgendwas ist, was daraus irgendwie wachsen kann. Aber was ich eigentlich möchte, ist wieder so ein kleines Stückchen von so früher zurückbekommen. Und mit früher meine ich so, ich bin so 2018 oder so, war ich für 3 Wochen in Italien und habe so Sprachreise gemacht und habe mich gefragt, warum alle Leute hier vor ihrem Leben wegrennen. Und so, ich war so, hey, ich will einfach nur die Sprache lernen und eine gute Zeit haben und hier irgendwie durch die Gegend touren. Und mit jedem aus dieser Klasse, mit dem ich gesprochen habe, der hatte so, wenn ich wieder zurück nach Schottland, dann wird sich mein Leben wird sich ändern. Wenn ich wieder zurück in den USA bin, dann werde ich ihn verlassen und dann werde ich ein neues Leben beginnen. Also so, das war so, als hätten alle so eine Kraft gesucht. Und ich war aber nur
Destination
da.
Destination Addiction, nennen wir das sportlich.
Wie heißt das?
Destination Addiction. Also die Annahme, dass dein Leben gut wird, wenn du erst XYZ erreicht hast. Wenn du, ne, ich kann jetzt nicht glücklich sein in meinem Leben, sondern ich kann erst glücklich sein, wenn ich den Mann habe, den Job habe, wenn ich schlank geworden bin, wenn ich das und das erreicht habe, dann erst kann ich glücklich sein. Und das ist eine Nullnummer, weil die gleichen geht ja nie auf. Wenn du da angekommen bist, hast du ja 10 andere Punkte, von denen du glaubst, dass du deswegen nicht glücklich sein darfst. That's why you'll never be. Ja. Also ne, solange du nicht lernst, das mal abzustellen und zu sagen, hey, ich konzentriere mich auf das Jetzt und vielleicht ist glücklich sein auch nicht das Ziel, sondern Zufriedenheit.
Hier so.
Dann kommen wir irgendwo hin, wo man einen Zustand erreicht, dass der sustainable ist auch, ne? Der anhalten kann.
Aber das Glück macht total Sinn. Das macht total Sinn, weil gerade im Beruflichen ist ja sowas wie Destination Addiction ja auch was, wo Leute sagen, nee, ich muss so viel arbeiten gerade, aber dann irgendwann, wenn ich so und so bin, mein Ziel ist es, mit so und so viel Kohle dazu haben. Und du weißt jetzt schon, wenn dir das jemand sagt, das wird dir nicht reichen.
Ja.
Also da wirst du auch, wenn du dann an diesem Ziel angekommen bist, dann ist es ja trotzdem du hast ja kein Leben in dem Moment. Du weißt ja gar nicht, wie das funktioniert.
Ja.
Sondern du weißt ja nur in dem Moment dann vielleicht ja nur, wie man arbeitet und vielleicht alle Gefühle unterdrückt und man hasst den Job vielleicht und denkt sich so, aber ich muss, weil wenn ich das schaffe, dann kann ich dann und dann das und das machen.
Ja.
Also
ja, und auch als queerer Mensch, ne? Wenn du so in der Schule bist und hast da deine Bullies, die dich jagen, dass du dann irgendwie denkst, auch wenn ich das erstmal in die Schule hinter mir gelassen habe, dann ist das anders, dann bin ich frei. Und sure, für ein gewisses, also ne, das stimmt an sich ja, aber dann trotzdem, es wird immer wieder neue Bullies geben und es wird immer wieder neue Bereiche geben, wo du einfach dich selbst behaupten musst. Irgendwann, das, was sich ändert, ist dein Standing mit dir selbst und die Art und Weise, wie du das managen kannst und die Art und Weise, wie du es nicht ranlassen musst und wie es dein Leben nicht mehr entwurzelt. Aber gerade als queerer Mensch, also ne, der Gegenwind ist halt da.
Ja, ich glaube, deshalb mochte ich auch die It Gets Better-Kampagne. Mhm. Weißt du, da haben wir irgendwann ja auch mal drüber gesprochen, wo ich auch so war, irgendwie, weiß ich nicht. Also ja, so weil sich das ja immer so anhört, ach so, nee, wenn das vorbei ist, dann
ist geil.
So, das ist ja wie Leute, die sagen, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre, wo man denkt, also wer hat euch denn das? Ach so, ja, genau. Ich muss jetzt hier für ein Appel und ein Ei, ich muss von der Hand im Mund, muss ich jetzt hier gerade leben und das ist es dann jetzt hier. Aber
das ist eine schwierige Geschichte, die glaube ich auch, also die It Gets Better-Kampagne ist ein Teil davon, aber nicht, das ist dieses falsche Ding, was einem oft so verkauft wird, ne? Dass man nach dem Outing nach der Schule, wenn du in eine Stadt gezogen bist, als queerer Mensch, dann wird's schön, dann ist es toll. Und das stimmt ja zu teilen, aber eben, es wird ja nicht einfach ab da. Es ist ja ab da nicht mehr plötzlich jetzt von heute auf morgen unkompliziert, queer zu sein. Ja.
Weil die Leute, die dich in der Schule gebullied haben, sind ja dann auch auf einmal da. Also die haben sich ja nicht.
Die sind auch umgezogen,
die Wichser. Die haben sich ja nicht geändert. Ja, genau. Die sind auch auf einmal erwachsen geworden.
Was machst du jetzt hier in Kreuzberg?
Die haben Kinder. Ist das so, wie heißt du? Ja, Schulz und Meier, raus aus unserem Haus. So, das ist unser Haus.
Ja. Ja.
Aber das ist so, ich checke das total. Aber ich frage mich so, wann das so, was der Prozess dabei war, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das so groß hatte, also doch jobmäßig auf alle Fälle. So, dass ich so dachte, nee, okay, aber dann, ich freue mich, wenn ich eine eigene Sendung beim Radio habe. Dann ist es aber ein, ja, jetzt hast du eine Sendung und dann ist es ein, ja, die ist jetzt nachts. So, Mist, das wollte ich ja gar nicht. Erst wenn ich den Vormittag, dann hat man den Vormittag, also gut, ich jetzt nicht, aber dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann gedacht hätte, warum habe ich den Vormittag? Ich will die Morningshow. Und dann kommt aber irgendwann so, ich will aber jetzt bei dem Sender, ich will aber dies, ich will aber das. Aber das so auf das Leben und deshalb war das so eben, weiß ich gar nicht, wie meine Therapeutin oder was da jetzt so dieser Schritt und dieser Weg war und ob es tatsächlich glücklich sein oder zufrieden sein einfach nur ist. Weil ich nicht in der Zeit, in der ich da war, so dachte, also ich dachte schon in Teilen, ein bisschen was davon kann ich gerne mal in meinen Alltag mit rübernehmen, weil das auch so ein Ding ist, warum kann ich das, wenn ich Ferien mache, gerade ganz, ganz gut. Also auch so Selbstfürsorge, so für mich eben genau dieses in mich reinhören und zu sagen, worauf habe ich Lust? Ach, ich mach mal das. Oder dann auch zu sagen, ich war dann in einem Museum und dachte so, ach, das ist jetzt gar nicht meins. Und dann bin ich,
ich finde, das gehört auch zum Erwachsenwerden. So, irgendwann genau. Anzuerkennen, ich finde nicht alles, was kulturell ist, geil.
So, und interessant. Genau. Und dann bin
ganz
ich halt,
vieles finde ich echt blöd.
So, und dann bin ich da nämlich auch dann einfach so durchgegangen und war so, ja, ich habe ja freien Willen. Also, ich ärgere mich jetzt ja auch nicht drüber, sondern war so, ach, guck mal, im Shop habe ich jetzt noch was Süßes gekauft. Ja. So. Ja, und das war irgendwie das, wo ich ganz viel drüber nachdenken musste, dass eben so dieses Ziel vermeintliche war. Und ich hatte das im Sommer schon, als ich in Italien unterwegs war, da war ich auf so einer kleinen Pupsinsel und habe mir ein Fahrrad ausgeliehen und bin damit da durch die Gegend gefahren. Und so hatte ich das in New York auch, als ich irgendwann so dachte, oh Mist, jetzt sind meine ganzen Sachen, Herr Schmutz, ja, in der Wäscherei, bitteschön, Sachen abgeben. Also so, dass das halt alles einfach so, dass halt alles so gut funktioniert. Und genauso mit diesem, ich möchte so gerne irgendwie unter Humus, man möchte irgendwas machen, ja, dann geh doch hin.
Ja.
Hier kennt sich doch keiner, ist doch egal. Dann spiel doch einfach.
Von wegen, ich kenne keiner.
Naja, gut,
Wie oft bist du angesprochen worden?
Jeden Tag. Das war krass.
Ich liebe das.
Das war wirklich.
My friend is famous overseas. Okay.
Ja,
nicht nur Popel Berlin famous, sondern New York famous.
Ja, also das war wirklich. Das waren aber alles nur Hasen, muss ich wirklich sagen. Das waren wirklich die liebsten Leute. Aber als ich da gerade heulend auf der Brooklyn Bridge stand und Katrin irgendwie noch ein Video geschickt, ich kann nicht glauben, dass ich hier. Ich habe gerade, jetzt bin ich im Land abgeschickt und dann so kurz gesammelt und dann Simon Dömer. Und ich so hallo. Und ich dann einmal so komisches Sportler gemacht habe. Ich habe mir aber auch immer die Leute rausgesucht, auch sonst, die so, also manchmal auch aus Versehen, die so Deutsch sprechen. Weil dann bin ich da so drüber gegangen und dann war da so ein altes Ehepaar und dann schnauzt diese Frau ihr Mann, also stell dich da hin fürs Foto. Habe ich gesagt, naja, ich kann auch eins von ihnen beiden machen. Und dann guckt sie mir, ach, ein Deutscher. Ich so, naja, wie halt irgendwie scheinbar alle jetzt hier gerade.
Ich bin übrigens Simon Dömer, ich hatte mal Tripper im Hals, wussten Sie das schon? Guten Tag, Sie kennen mich bestimmt.
Schön Live-Foto machen mit Reden. Weißt du, so, dass das dann immer noch mit drauf ist, falls die Enkel
Tripper
im Hals schon mal gehört. Ja, ach ey, ja, ich weiß gerade gar nicht, was noch so.
Erzähl mir von den Shows, du hast das wunderschöne Jinx & Dela T-Shirt an.
Genau, ich war bei Jinx und Dela und das ist auch was, weißt du, ich hab da dann wieder angefangen, ein bisschen mehr zu posten. Ich bin ja auch eine faule Sau, was Social Media angeht und da dachte ich aber so, nee, hier wird, ich will das alles für mich festhalten, hab die Kamera mal rausgeholt und hab da meine Fotografien angefertigt und ehrlich gesagt, ich hätte mir einen größeren Run darauf, weil das war ja mein Highlight, Jinx Monsoon und Ben De La Creme zu sehen, die ja auch ein Teil meines Journeys sind dann ja quasi, weil ich ja auch super spät erst mit Drag Race angefangen habe und gerade Jinx bekommt ja gerade irgendwie den Fame, der ja nur darauf gewartet hat, mal irgendwie endlich so einzutreffen, ob für Oh Mary oder jetzt die Judy Garland-Rolle, die dann da irgendwie in London wartet und so. Und auch für alles, ich finde das ja alles wahnsinnig klug, was Jinx sagt. Und ich war dann vorher auch da, habe ich mir so ein Premium-Package habe ich mir geholt mit Meet and Greet vorher, Q&A. Und danach kann man noch ein Foto machen.
Sie haben die vorher gemacht? Ach, cute. Okay.
Genau, weil sie danach noch eine Aftershow-Party gemacht haben, zu der auch ich nicht eingeladen war. Obwohl ich gesagt habe, I came all the way from Berlin, habe ich gesagt. I came all the way from Berlin. Und dann haben sie gesagt, oh mein Gott, danke schön. So, und dann habe ich gesagt, und dann haben wir schnell ein Foto zusammen gemacht noch. Und das war wirklich krass. Aber auch einfach, weil es ja diese Holiday-Show von denen jedes Jahr gibt. Und ich dann jetzt so zum ersten Mal so richtig so da war und dann da auch irgendwie noch eine Queen im Q&A dann saß, die auch gefragt hat, was können wir denn machen oder wie ist das in Zeiten, wie soll man sich eigentlich verhalten und sie dann auch nochmal einen Rundumschlag gemacht haben und eben auch gesagt haben, so jetzt ist nicht die Zeit nach unten zu treten, sondern nach oben. So, da ist jemand, eine sehr The Orange in the White House, bietet genug Potenzial irgendwie an und das ist eben auch so wahr, es gibt genug Queens, oder auch, dass man zu seinen Fehlern steht und das dann einmal so sagt und nicht so tut, als wäre nichts gewesen, weil dann stolpert man ein zweites Mal drüber und bla bla. Also ich saß ja nur die ganze Zeit, Barbie, und dachte so, wo bist du? Wo bist du? Ja, war es nicht da. Aber
ich weiß das alles schon.
Ja, eben, genau. Kidding, das war ja einfach so. Nein, aber das ist also genauso gesagt. Aber ja, also von daher auch diese ganzen Shows, das alles, ich fand das alles einfach nur abgefahren. Und
wie war Death Becomes Her?
Und Death Becomes Her habe ich natürlich am meisten an dich gedacht und das war ja natürlich auch einfach nur peinlich für mich, kann ich an dieser Stelle auch sagen, weil ich Barbie einfach nur geschickt habe, oh mein Gott, the gays. So, es gibt dieses Lied, I do it for the gays. Und das ist aber so, für den Gays und die Gays, aber das
also
ist ja
verschiedene extra- Schreibweisen. Oh mein Gott, G-A-Y-S sind die homosexuellen Männer und the Gays, G-A-Z-E, ist der Blick, mit dem ja dann auch im Film und so viel gearbeitet wird, the Male Gays und so. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Hier deine Hockey-Mäuse, da wird jetzt auch gerade, das wird ja überall.
Ich guck das gerade.
Ja?
Ja, siehst du, genau, deshalb, ich will hier gar nicht so, ich wollte eigentlich dich einmal nochmal kurz irgendwie fragen, weil das was war, was ich bei New York immer noch so habe, wie das so ein Hot, also wie du das damals wahrgenommen hast in der Zeit, wenn du da warst, warst du auch an all diesen Orten oder hast du Sightseeing gemacht oder hast du dich da auch so ein bisschen reingeworfen? Weil ich war, ich sag dir ganz ehrlich, ich war einfach nur baff davon, wie ja, die Lesben. Also es war wirklich, also erstmal, ja, ich sag's gerne, ich liebe Lesben. Ja. Punkt. Period. immer für euch da sein. Wenn irgendwas ist, ich bin da. Wirklich, even sofort. Und wie gesagt, für die Dolls, ich kaufe euch auch mal ein Getränk. Gerne. Also wirklich dumm, ey. Aber ich war davon ja total überwältigt. Mhm. Auch von dieser Vielfalt.
Also ich habe leider ja auch erst post Giuliani New York mitbekommen, ne? Der hat ja, Giuliani war ja damals Bürgermeister in den 90ern. In New York und hat New York ja eigentlich ruiniert. Ne? Das sagen alle, die da länger gewohnt haben, gerade auch Queer People, die sagen, der hat halt New York so krampfhaft versucht aufzuräumen, in Anführungsstrichen, und hat halt ganz viel einfach kaputt gemacht. Also gerade auch Clubkultur kaputt gemacht, viele, viele wilde, heiße Spots einfach dicht gemacht, weil ne, moralisch nicht vertretbar und so. Hat die ganzen Nutten von der Straße geholt, all das. Ne? Der hat einfach sehr viel illegalisiert da. Und das habe ich ja leider alles nicht mehr mitbekommen, das davor, sondern ich kenne nur Post-Giuliani New York. Und also ich habe wohl, also natürlich habe ich auch Sightseeing gemacht. Ich habe ich war zum Beispiel nicht ich war nicht bei der Statue of Liberty und so und die ganzen Buildings, die habe ich mir auch nicht angeschaut. Das interessiert mich nicht groß. Ich habe natürlich immer eher so ein Foodie-Interesse. Ich war dann bei in der Grand Central Station gibt es ja diese Oyster Bar, zum Beispiel da war ich und habe da Austern gegessen, weil die halt wunderschön ist und die Ausländer auch fantastisch sind. So Sachen habe ich gemacht. Und ich war für ein Jahr für die Gay Pride. Da gab es eine Berliner Delegation, die da hin eingeladen wurde. Das war das Jahr, wo sie Same-Sex-Marriage quasi in die Constitution aufgenommen haben. Also wann wird das gewesen sein? 2017 oder so, denke ich mal. 16, 17, something. Da war ich in New York und wir waren halt Teil der Parade. Ne? Wir hatten unser eigenes Float von Berlin aus, unseren eigenen Wagen quasi und sind da eben in der Parade mitgefahren. Und dann gab es diesen Moment, als wir, und das war emotional wahnsinnig aufgeladen, ne? Weil es war halt das Jahr von Marriage Equality. So. Und da die Amis demonstrieren da ja auch irgendwie anders als wir. Ne? Die standen da alle mit so ganz großen Schildern und haben die hochgehalten an der Seite. Also es ist nicht saufen und hinterm Wagen hertrotten und dann auf Drogen irgendwie im Tiergarten bumsen, sondern es ist halt irgendwie, ja. Ne, da stehen halt viele nüchterne Menschen, erwachsene Menschen stehen da rum und halten halt Schilder hoch und es war halt ultra emotional. Ganz viele Leute haben geheult und lagen sich immer wieder in den Armen und dann sind wir mit dem Truck um die Ecke gebogen und fahren halt die Christopher Street runter und ne, auf der rechten Seite ist halt das Stonewall Inn und in dem Moment, wo wir in diese Straße einfahren, die fangen gleich schon wieder an zu heulen, ging halt so ein Wust von Emotionen, auch bei allen auf dem Wagen, wir haben alle angefangen zu heulen. Wir hingen alle auf diesem Float und haben geflennt, weil genau wie du bei uns dieser Moment war, wo wir dachten, okay, und es ist ja eine Fehleinschätzung, dass da alles angefangen hätte. Also ne, wir haben ja mit dem Magnus-Hirschfeld-Zentrum in Berlin schon, also ne, 60, 70 Jahre vorher hier in Berlin große queere Kulturfortschritte gemacht für die Befreiung und so, für die Entkriminalisierung. Aber ja, das Stonewall Happening quasi, die Riots waren ja der internationale Startgeber quasi für viele. Oder wird zumindest so gelesen heute. Und da vorbeizufahren, das war natürlich ultra emotional. Aber ich war selber, ich glaube, ich war nur einmal drin. Ich war auf der anderen Straßenseite, da war ein Laden, der hieß damals Monster oder so.
Ja, genau, gibt's auch noch.
Gibt's noch? Ja. Da war ich öfter als im Stonewall Inn tatsächlich, weil da halt spannendere Shows waren. Das Stonewall war halt einfach da.
Na, lebt vom Namen heute noch.
Genau. Aber ich habe halt, also die Sachen, die ich in New York spannend fand, die gibt's fast alle nicht mehr, muss ich sagen. Ne, ich habe das Gefühl auch, du hast mich natürlich, weil du ein ganz toller Freund bist, gefragt, was du mir mitbringen sollst und ich dachte so, eigentlich gibt's fast nichts, was ich will, weil man hier ja alles kaufen kann,
was
man in New York kaufen kann.
Ja, und dann haben wir aber ja festgestellt, dass wir das gleiche Hobby haben, nämlich einfach in Supermärkten abhängen. Und das finde ich so absurd, dass wir das noch nicht voneinander, weil das meinte ich damit. Ich meinte jetzt nicht, dass du sagst, oh mein Gott, ja, du musst unbedingt ja, keine Ahnung, ja, ich wüsste jetzt gerade auch gar nichts.
Also was zum Beispiel, früher war es immer Make-up, ne? Früher hast du gesagt, bitte kauf mir das und das Make-up, weil das gibt es bei uns nicht. Und das ist jetzt, also es gibt noch ein paar Marken, die es bei uns nicht gibt, aber ne, dann importierst du es halt, dann kaufst es, bestellst es auf der Website und gut ist. Also es ist diese, früher sind wir halt, wenn wir in New York waren, sind wir halt in den einen, es gab nur in diesem einen Laden gab es diese ganz großen Fächer, die diesen ganz lauten Klack gemacht haben. Ah, der war in Chinatown, da bist du hingegangen. Die Sachen hast du
geholt. Das heißt, du wusstest immer dann auch die Berlin Queens oder
bei allen. Du bist immer zu Patricia Field gegangen, weil Patricia Field, die ne, Leute werden die kennen mittlerweile vielleicht, weil sie halt die Stylistin war, die hinter Carrie Bradshaw steht, die halt Sex in the City gemacht hat und The Devil Wears Prada und lalalala, die ist mittlerweile sehr, sehr alt. Und super erfolgreich und ne, arbeitet jetzt halt viel weniger, aber die hat halt einen Laden, wo halt auch lauter Clubland-Celebrities eingekauft und gearbeitet haben. Ne? Die waren alle bei Patricia Field, ich glaube in der Bowery Street war die oder so. Und da ist man natürlich immer hingegangen, hat da irgendwas gekauft und fand es geil. Und dann, ne, wenn du Glück hattest, lief da Diane Brill rum oder Joey Arias oder so, ne, diese ganzen Legenden. So Sachen hat man halt immer gemacht. Aber die sind halt alle zu. Dann gab es ein Daily, wo ich immer hingegangen bin, im Garment District, weil natürlich musstest du als Drag Queen von Welt, die nicht die popeligen Stoffe aus Deutschland haben wollte, bist du immer, wenn ich da war, bist du in den Garment District. Es gibt ja ein ganzes Gebiet quasi in der Nähe vom Flatiron Building, wo man halt, da sind ist ein Stoffladen am nächsten. Mhm. Und die haben mehr oder weniger das gleiche Sortiment, aber ein bisschen Preisunterschied. Und manchmal findest du halt so Sachen dazwischen. Und halt 90% davon konntest du in Deutschland nicht kaufen. Und dann hat man da halt immer geshoppt und hat da so einen Tag
die verbracht. Die Metaware hast du dann einfach geholt, oder was?
Bei Yard, genau. Ach so, hast du mal drei Yards davon, drei Yards davon, hat es dann immer übergepackt. Manchmal musst du noch einen zweiten Koffer kaufen und
mitnehmen. Ist das witzig.
Und da gab es ein winzig kleines jüdisches Deli drin, irgendwo versteckt in so einem Seitending. Und da bin ich irgendwann mal durch Zufall reingeraten und dann habe ich da irgendwie meine Favorite Pickles, Half-Sour Pickles zum ersten Mal gegessen und war so, oh mein Gott, die schmecken so lecker, die sind gar nicht so schlimm sauer, die schmecken voll nach Gurke, aber und eine Matzeball-Soup und so. Und das ist halt mein Favorite Thing gewesen, da zu sein. Also ne, das sind halt die ganzen Spots, die ich immer abgeklappert habe, die gibt's alle nicht mehr. Mein New York ist quasi tot, so dramatisch das klingt. Ich würde es jetzt schon gerne nochmal sehen, aber das letzte Mal war ich so ein bisschen auch, dass ich dachte, okay, also zu Starbucks gehen oder nicht zu Starbucks gehen kann ich auch in Berlin.
Ja,
so.
Eben. Ja, ja, genau.
Ja, aber du, das ist alles Leiden auf hohem Niveau. Ich glaube, für Leute, die noch nie in New York waren, wäre das immer noch total fantastisch und ich würde immer noch total gerne mal hin, wieder einfach um Broadway-Shows zu sehen. Es gibt ja zigtausend Theaterstücke und Musicals, die man einfach noch gucken will. Aber so wie früher wegen der Clubkultur dahin fahren oder wegen den ganzen alternativen Läden, das ist durch.
Ja, 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 eben. Und das ist ja auch bei mir so ein bisschen so, also ich fand's, glaube ich, eher aus diesem Aspekt, dass ich gerade so offen dafür bin. Mhm. So, deshalb fand ich das gut. Also weil ich jetzt da auch, wenn ich hier in Berlin unterwegs bin, ist ja auch so, ah, okay, ach, lass mal einen neuen Ort, nochmal neue Leute, irgendwo dies, das sehen. Und ich das dann natürlich auch so ein bisschen als Challenge für mich dann sehe, um nochmal kurz zu gucken, okay, wie flirty bin ich denn jetzt hier gerade unterwegs? Kann ich das eigentlich? Ne? Und dann zu merken, nee, ich kann's wirklich gar nicht. Ganz wirklich gar nicht. Und ich dann aber auch wieder so gemerkt habe, ach, ich hätte sogar einen Freund. Weißt du, also so, ich merke gerade so richtig, richtig doll, dass ich gerade so richtig so bin, ach komm, das ist jetzt einer, der mich liebt, den ich liebe. So schwer kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht schwer sein, dass da irgendwie beidseitig Gefühle irgendwie da sind füreinander oder sonst irgendwas. Dann dachte ich so, ach komm, lass das doch in New York passieren. Dann habe ich Fernbeziehung oder sonst irgendwas. Nee, ist natürlich auch Dingens, ja, aber bei diesen ganzen Shows habe ich an dich gedacht, vor allen Dingen, also Death Becomes Her. Will ich einmal ganz kurz sagen, der Tod steht dir gut, als Film ja schon einfach sensationell.
Sensationell.
Und dann aber als Broadway-Show, es ist einfach so wahnsinnig lustig und dann habe ich dir geschrieben, oh mein Gott, Barbie, ist das lustig, The Gays, also weil ist ja zweideutig gemeint, weißt du. Und dann hast du mir einen Screenshot geschickt, mit was?
Von meinem Spotify Wrapped, wo das Cast-Album von Death Becomes Her auf Platz 1 war.
Ja, das finde ich.
Und du so, ach so, so ernst nimmst du das? Ich so,
So meinst du das also, als ich gesagt habe, hey, ich mach das für dich, dass ich da irgendwie hinfliege und du so warst. Ich bin der größte Fan davon, was soll das überhaupt?
Ja.
Ja, also ich würde es, ich dachte wirklich zwischendrin irgendwie so, ach, eigentlich hätte ich Bock. Lass es mal irgendwann nochmal machen, wenn es vielleicht politisch nochmal
ein bisschen entspannter ist. Naja, wir können da jetzt erstmal nicht hin, ist klar, ne? Also ich hatte ja vorher schon, hatte ich Bedenken, aber jetzt, mittlerweile jetzt, haben sie ja dieses Announcement rausgegeben, dass sie planen zumindest,
die Social Media
Aktivitäten der letzten 5 Jahre von den Leuten einsehen zu wollen. Und, also, ne? Und wenn die nicht, Weißhaus, konform sind, dann gute Nacht. Und, also, ne? Dann sind wir beide raus. Also, das wird nichts mehr. Aber London, ne?
Ja, eben.
London genau. Im Mai, sag ich dir. Wenn die kleine Jinx da Judy Garland singt.
Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Du hast gerade schon einmal kurz angesprochen, die Eishockey.
Ja.
Die Eishockey Boys, weil, so, ich habe das doch hier noch
mal. Rivalry, wie heißt das?
Heated Rivalry.
Heated
Rivalry. So, das ist das zweite Buch von einer ganzen Reihe davon, weil eine Freundin von mir, eine heterosexuelle Freundin von mir, hat irgendwann angefangen, nur noch M2M, also Mann und Mann, so Romance-Bücher
sexy zu Stories, lesen. Ja.
So richtig spicy.
Ja.
So, als man noch so dachte, so, ah, okay, was heißt spicy eigentlich, aber das ist richtig explizit. Und das ist das, wo ich mal irgendwann zu dir meinte, ich versuche das auch mal zu lesen, weil ich gerne wissen möchte, was ist der Female Gaze auf die Gays quasi. Also wie wird sich das dann vorgestellt? Ne? Und dann ist da eben auch so diese SEX-Szenen, die dann da drin sind, sind eben so, er drang mich ein und das ist der Moment, an dem ich wirklich am verwundbarsten bin, am verletzlichsten. Ja. In diesem verletzlichen Moment traute ich mich gar nicht. Weißt du, so ist das dann halt, aber es ist trotzdem, also er drückte mich und drang, also es ist immer viel, wird immer viel eingedrungen auf alle Fälle, so und siehst das?
Good part of the process.
Ja, eben. So, und jetzt ist das, ich finde es wirklich, wirklich krass und ich finde es so toll, weil das ja auch nochmal so ein Gegending ist gerade oder was gerade nochmal ganz gut zeigt, wie Popkultur gerade ist, so dass es nicht in dieses Konservative geht, sondern dass das gerade irgendwie so einen Hype auslöst, weil also, das Ganze zu einer Serie gemacht worden ist.
Und also ne, das, was du beschreibst, ist lustig, dass deine Freundin das so partizipiert, weil es gibt dafür ein Wort aus dem Japanischen, Fujoshing heißt das, also die Obsession von weiblichen Menschen, sich M2M, also Männer bumsen Männer, Kultur anzuschauen, ob es jetzt geschrieben ist, also ne, ob es ein Buch ist oder eben Serien, und das quasi für die eigene Erfüllung und für die eigene für das eigene Excitement zu machen. Und ich habe da gestern beim Dinner habe ich darüber gesprochen und meinte so, ich finde das so abgefahren, dass das jetzt passiert. Finde ich irgendwie voll cool. Und dann meinte Straffy so, also ja, es macht Sinn, dass das, Straffy kennt sich ja super aus mit japanischer Kultur und meinte so, ja, es macht schon Sinn, dass auch das Wort aus dem Japanischen entlehnt ist, denn er meinte, es gibt diese ganze auch in der Manga-Kultur und so, all diese Stories, all diese Bücher, die gemacht werden, 90% des Marktes in dieser Bubble, die sich mit dieser M2M-Geschichte beschäftigen, sind für Frauen geschrieben. Mhm. Also das sind nicht Gay-Stories für Gay Men, sondern Gay-Stories for Women. Und das finde ich auch total abgefahren.
Ja.
Ich liebe das.
Ja, weil ich mir auch noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Also es gibt ja super viel. Also ein riesiges Feld. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist immer, als eine Freundin von mir damals erzählt hat, wie Fanfiction funktioniert. Ja. Weil Fanfiction ja auch super oft schon spicy wurde, wenn Leute irgendwie...
Fifty Shades of Grey ist doch Fanfiction.
Genau, auf Twilight.
Ja.
So. Und genau. Und das war was, als das damals war, das so, ach krass. Oder was ist eben, also was aus diesen ganzen Foren, aus diesen ganzen, was es eigentlich alles gibt. Und das ist natürlich, dass Fanfiction nicht nur das ist, aber dass das auch ein großer Teil ist. Und dass das ist ja das, was wir ja gerade so haben und erleben oder wenn irgendwas rauskommt, dass sich da jeder sofort rechtfertigen muss, ist das eigentlich eine Fanfiction auf das und das? Also selbst bei Heated Rivalry gab es irgendwas, das ist auch eine Anlehnung, da bin ich jetzt gerade, wie gesagt, ist kein Kulturpodcast hier. ich habe jetzt gerade keine Ahnung, aber das gibt es auf alle Fälle auch schon super lange, weil es so, so viele Bücher gibt. Nicht nur von dieser einen Autorin, sondern noch so von zig anderen, die sich nur damit beschäftigen mit Gay Hockey Stories. So, und jetzt ist eben Rachel Reed mit Heated Rivalry, was das zweite Buch ist. Weil es sind eben, ich glaube, es sind 6, 7, weiß ich nicht. Und das sind aber auch immer andere Stories, weil sie manchmal, also im ersten Buch zum Beispiel ist es ein Smoothie-Verkäufer, der sich in einen Eishockey-Player, also der kommt da rein und dann verlieben die sich ineinander. Das zweite Buch ist Heated Rivalry, wo die beiden, sie stehen in der Konkurrenz zueinander, aber auf einmal, upsie, was sind das denn, haben sie...
Steckt er in ihm.
Genau, geht das dann los. Ich weiß
mit
aber eben...
Mit 9 Inches. Habe ich heute ein Video gesehen, wo so eine lustige Frau, die eben die Serie geguckt hat, eine hetero Frau, die Serie geguckt und meinte, um Gottes Willen, die sind in der Serie immer so aufgeregt, weil er irgendwie 9 Inches hat. Ich muss das jetzt mal nachgucken. Und dann hat sie so ein Messding, so ein Maßband und holt es raus. Ist so 1 Inch, okay, I've seen that. 2 Inches habe ich auch schon gesehen. 3 Inches, 4, Und dann bei 5 ist sie so, oh mein Gott, da kommen noch 4? Und dann hat sie halt irgendwie die 9 Dinger, das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 23 Zentimeter oder so. Und dann ist sie halt so, oh mein Gott, da muss man vorher Atemübungen machen.
Ist das bescheuert, ey. Ja, weil das ist ja aber dann auch alles so, ja, es ist ja einfach so ein, ich finde das einfach krass, dass das, weil jetzt diese Serie, die ist für die Gays. Mhm. Also so, die ist auch, also so bei den Büchern weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wie die Storylines sind, weil eben eine Freundin von mir, die das dann auch noch, also auch noch eine andere, die das jetzt dann auch gelesen hat, meinte so, ja, das ist halt super. Also so, da ist halt dieses zweite Buch, Heated Rivalry, das endet dann so, und man denkt so, ja, weiß ich jetzt nicht. Und dann gibt's noch das sechste Buch und das ist dann nochmal anders, weil das glaube ich auch so, das schließt auch manchmal so ein bisschen unsatisfying, so ein bisschen ab. Also es ist dann jetzt nicht so, ah, jetzt sind alle glücklich hier bis an ihr Lebensende. Sondern da ist dann doch vielleicht durch den Sport ist es dann mal ganz kurz kritisch, dass man sagt, aber wir können nicht. Musst mich verstehen. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert, dass ich mich hier gerade in einen Jungen verliebt habe und irgendwie das alles hier jetzt gerade irgendwie mache und anstelle. Aber ich finde es so krass, dass gerade Hockey, nachdem das letztes Jahr, guck mal, ich fühle mich so am Puls der Zeit, weil ich bin letztes Jahr zum ersten Mal zu einem Hockeyspiel gegangen. Oder?
Du hast den Trend mitkreiert.
Ich habe den mitkreiert. Ich bin auch, das war nicht nur eine heterosexuelle Frau, die das geschrieben hat. Auch ich bin ein Teil davon. Aber hast du irgendwie das Bedürfnis, das zu gucken?
Also erstmal nicht, weil ich ja von dir vorinformiert war, dass das Buch nicht so dolle war. Und dann
ich habe ja nur das, ich habe ja nie die Storyline. Das Buch fängt damit an mit, wir sind im Hier und Jetzt und da gibt es diese SEX-Szene, die, wo ich halt so war, mein Gott. Und dann habe ich jetzt aber tatsächlich nochmal ein bisschen mich reingelesen,
nur in diese Story, wie die beiden sich da... Das Fandom auf den Hals hetzen.
Simon hat gesagt, das ist scheiße.
Ich habe es jetzt nochmal weitergelesen, aber ich glaube, ich werde einfach nur die Serie gucken.
Ja. So. Insofern war das jetzt nicht mein großes Ding, mir das anschauen zu müssen. Und ich muss auch sagen, ich habe auch diese ganzen anderen Red, White und Royal Blue und so, das habe ich auch alles gemieden, das ist nichts für mich. Also diese...
Die Romance-Sachen eigentlich.
Die Romance-Sachen meide ich generell gerne, ne, weil ich will da kein Sehnen in mir erzeugen, was nicht sein muss. Ne? Ich muss jetzt nicht irgendwie mich unglücklich machen, dadurch, dass ich mir romantisierte Versionen von Liebe anschaue und dann denke, warum habe ich das nicht?
Ja, dann lieber die heterosexuelle Variante davon.
Nee, auch nicht.
Dann
haben
wir Liebe braucht keine Ferien.
Propaganda, period. So, mach ich nicht.
Love, actually.
Not that again. Aber so ein bisschen hornige Bumse kann ich mir schon anschauen. Und dadurch, dass jetzt so viele Leute um mich herum das halt auch einfach schon gesehen haben und das ständig auch Gesprächsthema ist und Leute die ganze Zeit so, hast du gesehen? Und uiuiuiui. It might happen. Aber es gibt andere Sachen, die ich vorher gucken will. Also das werden wir jetzt zeitlich nicht mehr unterkriegen. Aber zum Beispiel Enigma ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Da hatten wir...
Wir haben da gerade eben einmal schon mal kurz drüber gesprochen, genau. Weil ich habe auf den... Also
wir müssen das jetzt nicht aufpacken, weil wir haben so viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber
aber ich will trotzdem schon mal einen kleinen Abriss dazu geben, weil ich habe dir das sofort geschickt, als ich gelandet bin. Ich habe nämlich, also wie gesagt, viele wissen es nicht, ich war in New York City, war ich gewesen. Da habe ich vielleicht Ferien gemacht, da war ich ein bisschen. Und auf dem Weg dahin im Board Entertainment sehe ich auf einmal diesen Film, diese Dokumentation Enigma. Ich, gar keine Ahnung von nichts, habe nur irgendwie gesehen, es ist irgendwie über, es geht um Trans, okay, und ich bin und los. Hab draufgeklickt und hab
so, ich hab mein Protect the Dolls Shirt dabei. Mach es an. Ich supporte sie, indem ich diese Doku schaue.
Also mal gucken, worum ist denn dieser Dokument?
Muss noch ein Foto machen für
die Liste. Stark hat hier jemand, genau, für Barbie muss ich nochmal, guck mal, schau, alles wegen dir. Ich bin nicht deine Schule. Ally. Auch die Leute links und rechts sehen sie, ich weine gerade.
Ich gucke das.
Ich weine, ich gucke das und weine. Ich habe Gefühle.
Ella. Gerade dabei. Ich bin Pedro Pascal. Period.
Ich wäre gern mit ihm. Naja, also auf alle Fälle, genau, geht es um die Geschichte von, jetzt habe ich den ersten.
Amanda Lear.
Und Ashley.
April Ashley?
So. Something like so that. Nämlich. Sie ist ein erfolgreiches Model und es ist die Geschichte dann eben wie in den, waren das die 80er?
Spät-70er auch?
Ja.
Also Amanda war ja 70er.
Genau, also 80er. Es muss, genau, dann war es erst in den 70ern, dann ging es da nämlich los. Also wie dann eben auch, oh mein Gott, April Ashley. Also ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig und nicht Ashley April. Nein, es wird April Ashley. Ja, mein Gott. Die eben auch ein super erfolgreiches Model ist und dann, sie ist verheiratet und dann gibt es irgendwann diese Trennung und es gibt diesen Skandal, ich mache Gänsefüßchen, dass ihr Mann behauptet, weil er auch keine so Alimente oder sonst irgendwas zahlen möchte, dass er sagt, naja, ist übrigens, bin ich auch belogen worden, ist ja gar keine echte.
Also sie fordert Unterhalt und er sagt, zahle ich nicht, weil ist keine Frau.
Und genau, also so auf einmal und dann muss gerichtlich quasi festgestellt werden, ist sie... Eine, also jetzt...
Cis-Frau?
Genau, oder nicht. Und das ist eben, und das fand ich so krass, weil dieses Urteil, was dann gefällt wurde, das war ein Urteil gegen sie und gegen Transfrauen, so lange wahnsinnig anhaltende Folgen ja einfach hatte, bis ins Hier und Jetzt ja eigentlich, bis eben ne, die Anerkennung und der ganze Kampf dazu. Und dann gibt es parallel die Geschichte von Amanda Lear.
Amanda Lear.
Amanda Lear.
Follow me, boys.
Und bitte, das kannst du auch, glaube ich, ein bisschen besser erklären als ich.
Ach du, Amanda Lear ist eine, also ne, ihr werdet die wahrscheinlich kennen, aus ne, den ist, die ist früher immer bei diesem Musikladen und so aufgetreten, hatte einen großen Hit, Follow Me, das ist ihr größter Hit eigentlich. Und Queen of Chinatown war noch so ein bisschen berühmt auch, aber der Rest eher so mäßig. Vielleicht kennt man sie noch, weil sie eine Zeit lang versucht hat, Piep zu moderieren. Also sie hat den Job gemacht, nur halt nicht besonders gut, weil ihr Deutsch halt nicht so dolle ist. Aber sie hat das auf Deutsch gemacht, vor Verona Feldbusch damals noch. Und das ging, also es gibt zwei Seiten der Geschichte. Ne? Es gibt die Berliner Geschichte, die Girls, die damals eben, die Dolls, die damals hier auch schon gelebt haben, die hier im, was weiß ich, im Chinu aufgetreten sind, ein altes Travestielokal hier. Und auch ne, die Girls, die Geld verdient haben im Horizontalgewerbe. Viele von denen kannten Amanda eben als Peki de Oslo, die war hier bekannt und verschwand dann plötzlich von der Bildfläche und kam dann, plötzlich tauchte sie eben als internationaler Star Amanda Lear wieder auf und die Girls hier waren halt mega excited und waren so, oh mein Gott, eine von uns hat es geschafft, die ist jetzt ein Star. Und ne, wenn wir die, dann war Amanda irgendwie auf Tour hier und hat, glaube ich, ein Konzert gegeben, Chantal hat mir das alles mal erzählt. Und die Girls wollten halt alle, ne, wollten halt ihre, eine von ihnen, die es geschafft hat, treffen und waren halt mega excited, sind backstage, haben sie versucht zu kommen und wurden von so einem Security aufgehalten und gesagt, nein, nein, die kennt uns, die wird uns reinlassen. Und dann kam sie an und sagte, ich kenne diese Frau nicht, irgendwie, ich kenne diese Leute nicht, schick die weg und so. Also, ne, das ist halt die eine Seite der Medaille. Also, Amanda hat von Anfang an gesagt, ich bin nicht trans, ich bin eine Cis-Frau von Anfang an. Hat allen Kontakt abgebrochen hier, was man ihr natürlich auch nicht wirklich vorwerfen kann, wenn man Stealth leben will, also wenn man in einer Welt leben will, wo man seine Transidentität eben nicht bekannt gibt, sondern eben als, ne, sie hat ja auch ein super Piercing und damit ist sie, hätte sie eigentlich auch durchkommen können, aber es gab halt immer diese Gerüchte. Und dann wurde sie auch ganz schlimm damals im deutschen Fernsehen von so Leuten in so Talkshows dann, sagen Sie doch mal, sind Sie ein Mann? Mhm. Und so. Also, ne,
sagen Sie, diese Fotos sagen doch, dass Sie, sind Sie ein Mann? Und das ist so krass, weil in dieser Doku geht es mehr um die Zeit in Frankreich, also in Paris, wo aber genau das erzählt wird, was du gerade aus Berlin quasi erzählt hast. Ne? Mit diesem so, okay, und das ist so absurd, weil sie in dieser Doku immer, sie kennt die alle.
Of course.
Und sagt nicht, kenne ich nicht, sondern sagt, ach, die labert, die redet. So, also es ist immer so die ganze Zeit, man guckt das so und ist so.
Kontinelle, natürlich, ich wusste, sie hat gerne Austern gegessen. Ach, die kenne ich überhaupt nicht.
Ja, genau.
Was weiß die denn über mich?
Was weiß die denn über mich? Ach, die Leute, sie reden.
Sie trank gerne Rotwein, aber sie kennt mich nicht.
So, ja, genau, das ist so, und das fand ich so krass. Aber diese Doku hat trotzdem so viel mit mir gemacht, weil es auf der einen Seite so ist, dass es ein Stück Zeitgeschichte ist und mir ganz viel erklärt hat, wie es da damals war oder wie auch wirklich dieses, wie du gerade sagst, Stealth, also ohne eine Debatte, ohne eine Diskussion zu haben, dass es so dieses war, okay, wir arbeiten so lange, meistens eben in der Unterhaltung oder eben im Horizontalen so, bis wir genug Geld haben, um uns den Flug nach Casablanca leisten zu können. Da ist dieser eine Arzt. Und wir kommen zurück und wir können als Frauen leben. Wir sind Frauen. Wir können nicht in irgendwelchen Untersuchungen, dass jemand sagt, also das war wirklich krass, einmal kurz so zu sehen, okay, seit wann, wie, wo war oder wie das überhaupt ablief. Also alleine dieses nach Casablanca fliegen. Also so, das ist so dieses, hey, wo ist sie gerade? Na, sie wird bald wieder. Und das hat sich dann rumgesprochen. Oder irgendwer wollte das erst nicht sagen, dann hat es aber irgendwer anders rausbekommen und erzählt. Und alle sind dann eben irgendwie dahin geflogen. Um dann aber auch diese Geschichte zu haben, dass Amanda so berühmt werden wollte, berühmt wurde und damit ja irgendwie gespielt hat, aber alles verneint hat und bis heute alles verneint, weil auch in dieser Doku geht es darum, sie wird
die sitzt da ja, die wird interviewt.
Sie wird interviewt und es geht immer darum, dass die interviewende Person dann eben sagt, hey, du warst so ein Vorbild für mich und für ganz, ganz viele meiner Freunde und sie sitzt da, warum? Ja, einfach deine Geschichte und mit dem Transsein bin ich nicht. So, also es ist immer so, nein, das habe ich mir ausgedacht. Also sie sagt noch nicht mal, ich glaube, sie sagt noch nicht einmal ganz, da bin ich nicht, sondern ach, habe ich mir ausgedacht. So, also so, das heißt, man hat einmal dieses Stück Zeitgeschichte, um so zu sehen, okay, und auch dieses, okay, warum ist das so wichtig? Also warum wäre es jetzt, warum ist es vielen Menschen wichtig, auch dass sie sagt, ja, das stimmt.
Also,
oder so.
Also ja, das, ist so das steht so viel gegenüber. Ne? Einerseits ist es natürlich aus heutiger Sicht betrachtet. Ne? Wenn man das heute mit den Augen von heute betrachtet, wie eine Frau dazu gezwungen werden soll.
Genau, über Jahrzehnte. Wie so ein Zwangsouting jetzt.
Genau, ja, ne? Die wurde ja transvestigated am Ende, ne? Wenn man, so ist ja ein Begriff von heute. Und quasi eine Frau zu zwingen, sich zu outen, damit die Welt zufrieden ist, ist natürlich unmenschlich und schlimm und spricht gegen alles, was wir so vertreten moralisch. Andererseits kann man natürlich auch die Frustration aus der Community total verstehen, dass eine von uns, die es geschafft hat, uns konstant verleugnet. Also ich erinnere mich auch an ein Jahr Teddy Awards, da war sie eingeladen als Gast und sie hat angeblich darauf bestanden, dass keine andere Drag Queen und keine Drag Queen und keine andere Transfrau, Transperson mit ihr auf der Bühne ist, weil sie diese Herstellbarkeit von, ach guck mal, da ist vielleicht irgendwas. Das wollte sie nicht, das hat sie vermieden und da wird natürlich auch eine gewisse Feindseligkeit ist da spürbar oder war, haben die Leute gesagt, finden sie. Sie verhält sich feindselig ihrer Community gegenüber. Warum ist die so? Warum lässt die uns quasi, warum leugnet die uns? Warum schämt die sich für uns? Also ne, es ist so ein zweischneidiges Schwert da. Und man kann ja auch gucken, also ich kann durchaus verstehen, warum sie diese Entscheidung getroffen hatte, weil ne, die hätte nicht die Karriere machen können, die sie gemacht hat. Also die Kehrseite der Medaille von dem, was für sie möglich war, ist ja Romy Haag. Romy Haag war eine offen lebende Transfrau, ist eine offen lebende Transfrau, die zu einer sehr ähnlichen Zeit auch in Berlin eben auch Karriere gemacht hat, hier ihren eigenen Laden hatte, dass Shea Romy Haag mit David Bowie eine längere Affäre hatte und so, der damals auch in Berlin gelebt hat. Und das waren aber halt auch die Limitierungen für Romy. Ne? Romy ist halt in Deutschland ein Star und vielleicht in Europa ein Star und natürlich durch die Affinität mit Bowie und den Rolling Stones und was weiß ich, wer alles in ihrem Club war, kennt man den Namen vielleicht international, aber das Stardom, das Amanda und die Karriere, die Amanda aufbauen konnte, weil sie eben geleugnet hat, trans zu sein, war Romy verwehrt dadurch auch. Ne? Also da gibt es schon Limitierungen. Ich kann es verstehen, aber trotzdem ärgert man sich. So, ne? Man denkt auch, Mann. Aber cooles kleines Funfact, wenn ihr ein bisschen Amanda Lear mal mit der deutschen Sprache ringen und ein bisschen kichern wollt, hören wollt, wie sie mit der deutschen Sprache ringt und ein bisschen kichern wollt. Es gibt eine 3-Fragezeichen-Folge.
Das ist doch wild. Das ist ernsthaft eine 3-Fragezeichen.
3-Fragezeichen und das Hexenhandy. Gibt es auf Spotify, kann man
da hören. Worum geht's da?
Also, sie ist Monique Carrera. Sie ist ein Karriere-Girl. Das rasend aussieht und der wird auch in der Folge unterstellt, dass sie früher mal ein Mann gewesen sei.
Sag mal, ey, das ist doch so,
das ist so funny. So,
vor allen Dingen aber auch wie die Obsession, also das ja auch was ist, wo immer so getan wird, als wäre das heute.
Right.
Aber das ist schon...
Naja, aber die Tatsache, dass sie das angenommen hat, ne? Sie hat das Buch gelesen, hat gesagt, das mache ich, das finde ich lustig. Ich bin Monique Carrera.
Ja.
Das Karrieregirl und spiele hier eine vermeintliche Transfrau in dieser Folge mit den 3 Fragezeichen. Bastian Pastewka spielt die Hexe und ihr wird natürlich am Anfang alles böse unterstellt. Am Ende erledigt sie dann die Hexe mit einem Handkantenschlag. Ich habe ihn erledigt mit einem Handkantenschlag. Follow me, boys. Also sie spielt total mit all diesen Klischees und es ist super lustig. Die Folge ist Schrott, aber es ist lustig zu hören. Also ja, kann ich empfehlen, wenn man mal ein bisschen kichern will.
Ja. Ja, und ich fand, genau, schau bitte gerne einmal Enigma, damit wir nochmal irgendwie darüber sprechen können, weil es eben genau dieses, ja, was ist sie schuldig, was ist sie, aber das ist ja trotzdem genau dieses so, wie sieht man das heute oder ist das dann tatsächlich noch diese alte Schuhe, also, weil ich das wirklich krass fand, weil es immer darum ging, dass der Wunsch war, dass es null zur Debatte steht. Mhm. Also dieses, wir fliegen dahin und wir müssen nie wieder darüber sprechen. Mhm. So, und wir haben aber trotzdem vorher die beste Zeit hier und danach startet jeder sein Leben, wir können heiraten, uns steht nichts mehr im Wege und wie das auf einmal, also ja genau, wie so ein Stück Geschichte einmal kurz da ist, auch wenn es eher dann die französische und britische Seite oder sowas dann da irgendwie nochmal ein bisschen mehr ist. Ja, ich
freue mich drauf. Simon, das war wieder schön. Ich bin froh, dass du wieder da bist.
Oh ja, ja, siehst du. Und nachher fahren wir mir bestimmt dann auch noch Geschichten ein, wo ich sage, also hä, nee, das wollte ich ja noch erzählen aus New York.
Das machen wir dann in der nächsten
Woche. Genau, das mache ich dann nächste Woche nochmal. Hey, genau, ich wollte mal erzählen. Na, New York, da war ich ja, genau, jetzt wo du es gerade sagst, da war ich ja was trinken. Doll saß ja neben mir, ne, Doll, also Protect the Doll, da Getränk, genau. Jetzt sehe ich die Geschichte dann einfach immer und immer wieder.
Aber die hast du doch schon
erzählt. Ja, aber mache ich dann nochmal, dass das dann so.
Nee, du erzählst, warum du mir 1 Kilo Salz mitgebracht hast.
Ach so, ja, genau, ja. Genau. Ich habe Barbie 1 Kilo Salz mitgebracht. Ja. Und das sehr, sehr gerne. Ja. Alle Wünsche werden klein. Gegen, ach nee, also das Salz. Und dann habe ich so geschrieben, also guck mal, gibt's auch in einer großen Packung oder die kleine? Und dann habe ich nur noch hinterher geschrieben, was frage ich eigentlich?
Ich hatte große Sorge, dass du mit sehr viel Übergepäck wiederkommst und dass mein Kilo Salz da ein größeres Problem ist. Aber das ist ja
niemals, Barbie, sonst hätte ich es nicht angeboten. Toll. Okay, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Dann yes, ist ja auch schon, also und bis dahin macht es euch ein bisschen besinnlich, okay?
Ja.
Oder halt auch nicht, und je nachdem.
Und mir haben so viele Leute geschrieben wegen des Rezeptes. Wir haben das in die
Show Notes gepackt. Wir haben das in die Show Notes gepackt von der letzten Folge. Da schaut ihr mal rein. Ja.
Ja.
So.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.